Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallihallo, ihr lieben Menschen, und wie schön, dass ich euch endlich wieder in der Muschel sitze. Ich überlege gerade, was ihr noch so nebenbei höchstwahrscheinlich macht, während ihr diesen Podcast hört. Vielleicht macht ihr diesen Podcast zu eurem Mittagstief an. Ich habe den ja immer so zwischen 16 und 17 Uhr. Mensch, da muss ich immer richtig kämpfen. Und da würde ich mich jetzt freuen, wenn ich euch da rausziehen kann mit dieser Podcast-Folge. Heute möchte ich nämlich mit euch über das Thema Agri-PV sprechen. Also eigentlich nicht mit euch, ihr sollt nur zuhören, denn ich habe zwei Experten eingeladen, mit denen habe ich darüber gesprochen. Und zwar bin ich dafür auch nach Berlin gefahren, um mich dort mit Agro Solar Europe zu treffen. Und die machen von der Planung bis zur Realisierung und Betreuung von den Agri-Photovoltaikanlagen alles. Und deswegen fand ich, waren die auch der perfekte Ansprechpartner. Und falls ihr euch jetzt schon die ganze Zeit fragt, Mensch Maja, du sagst ja die ganze Zeit so selbstverständlich Agri-PV, aber was ist denn das? Diese Frage und viele weitere werde ich natürlich in dem Live-Gespräch, wo wir gleich reinspringen werden, klären. Und deswegen möchte ich nicht, dass sich das hier alles doppelt. Aber ich werde natürlich fragen, was ist denn überhaupt Agri-Photovoltaik? Und wie unterscheidet sich das zum Beispiel von anderen Freiflächen-Photovoltaikanlagen? Dann Agro Solar Europe spricht immer von doppelter Ernte. Was genau bedeutet das? Und wie kann ich mir das vorstellen? Wie beeinflusst eigentlich so eine Agri-Photovoltaikanlage die Pflanzengesundheit oder das Mikroklima? Wie teuer ist so eine Anlage? Wer muss da investieren? Welche Agrarflächen eignen sich eigentlich? Gibt es vielleicht auch Gefahren? Und wie wirken sich eigentlich die Installationen von solchen Agri-PV-Anlagen auf die Bodenbeschaffenheit und auf die Bodennutzung aus? Und natürlich wollte ich auch wissen, okay, wenn ich jetzt Interesse hätte, wie sieht denn so ein Verlauf aus? Wie fängt denn sowas an? Ich hatte noch viel, viel mehr Fragen, aber ich denke, das war jetzt mal so ein kleiner Einblick und ich bin mir sicher, dass ihr die meisten Fragen beantwortet bekommt. Gesprochen habe ich mit Jan Bunkhorst und Anke Müller, also kommt nicht durcheinander, wir sind wieder zu dritt am Mikro, aber die Stimmen kann man echt gut auseinanderhalten. Natürlich werden sich meine Gäste gleich auch ein wenig selber vorstellen, aber damit ihr schon mal so einen ungefähren Überblick habt, noch mal ein paar Worte zu den Gästen. Also Jan Bunkhorst ist Projektentwickler bei Agro Solar Europe und er kümmert sich von der Photovoltaikanlage, also von dem Start, von der Planung bis zum Bau und bildet quasi damit auch die Schnittstelle zwischen allen Bereichen, die für die Agri-Photovoltaikanlage so wichtig ist. Ich denke zum Beispiel an die Bauämter oder an die Umweltbehörden, mit denen er sich dann auseinandersetzt. Und er ist eure Ansprechperson, falls ihr auch mal überlegt, irgendwie ein Agri-Photovoltaik-Projekt umzusetzen. Deswegen freue ich mich total, dass er erstmal heute alle meine Fragen beantwortet hat. Und falls ihr noch Fragen an ihn habt, dann findet ihr seine E-Mail-Adresse oder die E-Mail-Adresse von Agro Solar Europe in meinen Shownotes. Dann war noch mit dabei Anke Müller. Sie ist die Leiterin der Kommunikation bei Agro Solar Europe und sie gibt Webinare, sie ist die Ansprechpartnerin für alle Journalisten und Journalistinnen dort im Unternehmen und sie ist in dem Verband für nachhaltig Agri-PV, wo Agro Solar Europe auch Mitglied ist. So, das erstmal dazu. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ich in der Runde. Mein Name ist Maja Mokwitz. Ich selbst bin studierte Landwirtin, komme von einem konventionellen Ackerbaubetrieb und bin selbstständig. Mit Podcasten, Tatsache. Ich habe noch einen NDR-Podcast, der heißt 63 Hektar. Ich habe diesen Jung- und Landwirtin-Podcast, bei dem ich immer versuche, zukunftsrelevante Themen zu behandeln. Ich versuche aber auch über Tradition zu sprechen, über familiäre Werte, die in der Landwirtschaft so wichtig sind. Und ich freue mich, hier immer Platz zu machen für spannende Gäste. So auch heute. Und ich freue mich total, dass wir über das Thema Agri-Photovoltaikanlagen sprechen. Ich will euch gar nicht lange sozusagen aufhalten, denn jetzt springen wir einfach mal in das Live-Gespräch. Falls ihr am Ende noch Fragen habt, dann kontaktiert uns gerne. Ihr findet alle wichtigen Informationen in den Shownotes. Nun erstmal viel Spaß mit dem Thema. Ich möchte wissen, lieber Sonne oder Regen?
Für mich auf jeden Fall die Sonne.
Weil, das will ich natürlich auch noch wissen.
Naja, erstens, Sommer ist für mich die schöne Jahreszeit. Im Winter wird es immer so dunkel, das ist nicht so meins. Und zweitens natürlich auch, weil es thematisch das ist, womit wir uns viel im Beruf auch beschäftigen. Ne?
Ja, geht mal weiter an Anke.
Dann muss ich jetzt natürlich den Regen nehmen, der allerdings thematisch auch zu dem passt, was wir gerne machen, weil nichts wächst ohne Regen, Sonne auch, aber Regen definitiv auch.
Ich hätte jetzt auch mit Regen geantwortet, weil ich mir sicher bin, dass alle Sonne sagen. Und ich finde, jetzt gerade in diesem Sommer merkt man, wie schön der Regen ist, weil ja alles so richtig frisch grün ist. Ne? Das sieht nochmal so richtig, richtig gesund aus da draußen. Okay, lieber Obst oder Gemüse?
Ja, da würde ich auch sagen Gemüse. Einfach, ich bin doch im Alltag doch eher der Gemüsefan, aber ja, so ein bisschen frisches Obst. Frisches Obst im Sommer ist auch nett.
So geht das nicht, Jan. Also ich sage jetzt Obst. Tatsächlich hätte ich sowieso gesagt, weil ich liebe einfach alles, was süß ist. Deshalb Obst hervorragend.
Ja, ich hätte, glaube ich, auch mit Obst geantwortet. Gerade auf dem Weg hierher hatte ich ein Bechermüsli im Zug. Also genau. Lieber Stadt oder Land?
Das ist schwierig, aber ich meine, ich lebe jetzt in der Stadt, ich mag das Stadtleben auch, aber ich merke auch ganz schnell, regelmäßig muss ich aufs Land, brauche ich die Weite, einfach um den Kopf frei zu kriegen und ein bisschen Energie zu tanken. Also.
Da würde ich eigentlich genau gleich antworten. Ich lebe auch in der Stadt, wir sind hier in Berlin und ich liebe durchaus die Annehmlichkeiten einer Großstadt, das ist so. Aber um den Kopf frei zu kriegen, wie Jan gerade sagt, und auch einfach grün zu sehen, Farben zu sehen, Weite zu sehen, ist das Land einfach, ja, unschlagbar.
Ja, ich habe neulich den schönen Satz gehört, das ist, man ist privilegiert, wenn man die Ruhe um sich hat und nicht, wenn man zur Ruhe hin muss, ne? Wenn man der Hektik entflieht, sondern wenn man schon in der Ruhe lebt. Ja, deswegen, ich bin Team Land. Sehr schön. Stellt euch beiden doch mal ein bisschen ausführlicher vor. Ich möchte jetzt, dass meine Hörer und Hörerinnen wissen, wer denn da eigentlich vor dem Mikro sitzt und in welchem Unternehmen ich hier heute zu Gast bin.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Jan Brunkhorst. Ich bin hier als Teamleiter der Projektentwicklung angestellt und wir sind hier heute bei AgroSolar Europe. Ja.
Mein Name ist Anke Müller. Ich leite die Kommunikation bei AgroSolar Europe. Das heißt, ich bin für die Inhalte und die Außendarstellung zuständig. Und ich will vielleicht noch sagen, dass ich mit der Landwirtschaft so gar nicht am Hut hatte, bevor ich hier angefangen habe. Dass sich das rapide geändert hat, weil das Thema einfach so spannend ist. Und ich muss auch sagen, seit ich hier arbeite, kann ich erst so richtig schätzen, was in der Landwirtschaft überhaupt geleistet wird und vor welchen Herausforderungen die Landwirte und Landwirtinnen stehen. Also das ist, finde ich, wirklich also großartig.
Jan, willst du auch noch verraten, wie dein Bezug zur Landwirtschaft ist? Hast du einen?
Ja, sehr gerne. Also,
das ist die Pflichtfrage hier in meinem Podcast.
Nee, ist ja auch wichtig. Also ich bin eigentlich ausgebildeter Umweltingenieur oder habe Umweltwissenschaften studiert.
Mhm, wo studiert man das?
In den Niederlanden tatsächlich, in Breda hieß das da. Ja, habe das da schon sehr genossen, aber daher auch mein Interesse. Also ich finde gerade, in der Landwirtschaft kommt da vieles zusammen, was mich persönlich einfach sehr interessiert. Also sowohl der natürliche Lebensraum, wie wir als Menschen, aber auch durch unsere Landnutzung eben genau die Ökosystemleistungen und auch unsere Umwelt gestalten und wie man mit technischen Möglichkeiten auch da Veränderungen herbeiführt und hoffentlich dann auch zum Besseren. Ne? Da wollen wir hin.
Ja, spannend. Hattest du gesagt, in welchem Bereich du hier tätig bist?
Ich bin Teamleiter in der Projektentwicklung. Das heißt, alles, wo es dann um die Umsetzung der Projekte geht, da bin ich dann mit beschäftigt.
Okay. So, dann wollen wir doch mal direkt ins Thema einsteigen. Heute soll es über Agri-PV gehen, also lang ausgesprochen Agri-Photovoltaik. Und ich möchte natürlich erstmal wissen, was ist das? Und wie unterscheidet sich das eigentlich von den Freiflächen-Photovoltaik? Gibt es da einen Unterschied?
Ja, den gibt es, ganz klar. Also Agri-PV ist die kombinierte Nutzung von ein und derselben Landfläche mit dem Hauptnutzen der landwirtschaftlichen Produktion und dann als Sekundärnutzen die Stromerzeugung über PV-Anlagen. Mhm. Wichtig dabei ist eben, das passiert auf ein und derselben Fläche und dadurch hat man dann eine Doppelnutzung, wohingegen bei der Freiflächenanlage es ja wirklich nur um die Stromerzeugung geht.
Also hast du ein Beispiel für so eine Doppelnutzung? Wie kann man sich das vorstellen?
Also Doppelnutzung wäre zum Beispiel, es gibt zwei verschiedene Arten der Agri-PV. Einmal, das sind hochaufgeständerte Anlagen, wo unten drunter dann landwirtschaftlicher Anbau stattfindet und auch die normalen Maschinen auch durchfahren können. Und dann auch die zweite Variante, Kategorie 2, wäre dann einfach, dass im Prinzip vertikale Anlagen in Reihen aufgestellt werden und zwischen diesen Anlagenreihen dann gewirtschaftet wird.
Mhm. Wir gehen da ja später nochmal genauer drauf ein. Welche Agrarflächen eignen sich denn dafür?
Also grundsätzlich eigentlich fast alle. Man muss einfach sagen, wir haben topografisch natürlich gewisse Begrenzungen. Es sollte jetzt einigermaßen eben sein. Es wäre schön, wenn...
Ach, eben ist gut. Ich dachte immer, das muss irgendwie auch dann Hang sein oder so.
Nee, genau. Also am Hang ist tatsächlich für uns gar nicht so vorteilhaft. Aha. Macht die Installation natürlich solcher Anlagen deutlich komplizierter. Deswegen... Ja, favorisieren wir auf jeden Fall relativ flache Ebenen, aber ein bisschen Hügel ist gar kein Problem. Also wir passen uns da den landwirtschaftlichen Gegebenheiten auch an und gucken dann, wie wir da unsere Anlagen mit integrieren können.
Und wenn ich meine, welche Flächen eignen sich dafür? Ist das dann für die Landwirte die besonders schlechten Flächen? Kann man das so sagen oder ist das eigentlich relativ egal?
Eigentlich sogar genau das Gegenteil. Wir suchen wirklich Landwirte, die auch sehr gute Böden haben, weil es geht eben wirklich auch um eine Doppelnutzung. Mhm. Das heißt, auch die guten Böden sind natürlich die landwirtschaftlich produktiven und auch gerade da sollte es auch landwirtschaftlich genutzte Fläche bleiben. Ne, wir wollen immer mit den Anlagen schauen, dass wir diese Flächenkonkurrenz zwischen Energiewirtschaft und Landwirtschaft im Prinzip aufheben. Mhm. Und da sind natürlich besonders die guten, fruchtbaren Böden mit hohen Bodenpunkten das, woran wir interessiert sind. Aber auch gerade bei den, sag ich mal, etwas schlechteren Böden gibt es durchaus dann auch Möglichkeiten, dort durch die Anlage auch positiv auf die Bodenqualität mit einzuwirken.
Da freue ich mich, dass ich die Fragen gestellt habe, weil ich hätte jetzt so aus Prinzip her eher gedacht, da nimmt man so eher die schlechteren Felder für.
Okay. Ja, wird oft auch von unseren Kunden als erstes in den Plan mit eingebunden und dann im Laufe der Projekte kommen dann öfter auch dann noch mehr Flächen dazu und das sind dann häufiger auch die guten Böden.
Okay, ihr sagt, Agri-PV ist die Landwirtschaft von morgen. Wieso?
Ja, wir merken, glaube ich, jetzt alle, wie im Moment durch immer mehr Wetterextreme oder auch länger anhaltende Dürreperioden das Ganze etwas unkalkulierbarer wird in der Landwirtschaft, einfach durch veränderte klimatische Bedingungen. Wie wir leider jetzt dann auch wissen, müssen wir uns, glaube ich, einfach damit arrangieren, dass das in Zukunft eher extremer als besser wird. Und von daher, ja, ist es so, dass wir mit der Landwirtschaft, die wir jetzt heute hier in vor allem Deutschland, aber auch Europa betreiben, schauen müssen, wie können wir unsere Kulturen gegenüber diesen veränderten Wetter- und Klimabedingungen dann auch schützen, anpassen und schauen, dass man das Risiko managt, was damit einhergeht.
Ne, Hast du ein Beispiel, wie die PV-Anlagen schützen?
Ja, also ganz klar ist eigentlich, gerade bei den hochaufgeständerten Anlagen, von denen wir am Anfang gesprochen haben, ist es so, dass wir natürlich eine Art Dach sozusagen etablieren. Das heißt, wir haben ein Schutzsystem auf dem Acker, was vor Extremwetterereignissen auch schützen kann. Also das heißt, ob es jetzt ein Starkregen, Hagel, aber auch Frost im Frühjahr ist, all diese Sachen oder vor allem auch zu viel Sonne bei manchen Kulturen, auch gerade in den langen Dürreperioden ein Problem. Da kommen wir mit den Anlagen auf den Acker und haben sozusagen positive Effekte auch dann für den Pflanzenanbau. Mhm.
Spannend. An Hagel und so weiter habe ich jetzt gar nicht gedacht oder so Starkregen. Stimmt, davor schützt natürlich auch so eine Anlage. Welche Vorteile siehst du noch?
Also ich sag mal, wie wir anfangs schon erwähnt hatten, eine Doppelnutzung. Ne? Es geht darum, die Flächennutzungseffizienz dieser uns zur Verfügung stehenden Fläche auch zu erhöhen.
Weißt du, was ich immer denke, wenn ich an Doppelnutzung, wenn ich das höre, dann denke ich immer an das Schaf, was da unten rumgrast. Und wir jetzt persönlich in unserem Standort haben jetzt keine Schafe, was kann ich noch machen?
Genau, also das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber wir gucken uns vor allem die Flächen an, die wirklich in der landwirtschaftlichen Nutzung stehen. Also sei es Sonderkulturen, seien es aber dann auch die klassischen Ackerkulturen, also auch die größeren Flächen. Alles, was wir im Moment ja doch auf größeren Flächen auch anbauen, dort ist natürlich die Möglichkeit gegeben, auch Agri-PV mit zu integrieren.
Also jetzt auf unserem, ich schaue ja mal egoistisch betrachtet auf meinen Betrieb, unseren Betrieb zu Hause, würde das mit Weizen und Zuckerrüben und so weiter auch gehen?
Ja, also man muss immer das Gesamtkonzept im Blick behalten, deswegen von Anfang an auch die Fruchtfolgen berücksichtigen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir natürlich doch eine gewisse Verschattung mit sich oder mit diesen Anlagen auf der Fläche etablieren. Und man muss natürlich auch gucken, was ist die landwirtschaftliche Realität? Also welche Maschinen kommen zum Einsatz? Mhm. Gibt es da Besonderheiten, die wir halt auch in dem landwirtschaftlichen Nutzungskonzept, was wir dann mit entwerfen, auch berücksichtigen?
Du meinst so Arbeitsbreiten von Maschinen?
Genau, Arbeitsbreiten, Vorgewände. Gibt es zum Beispiel auch noch irgendwelche Hindernisse oder Kuhlen oder irgendwas auf den Feldern, was sozusagen in der Bewirtschaftung eine Rolle spielt? Das müssen wir von Anfang an auf jeden Fall mitplanen. Aber ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass man einfach die Fruchtfolgen immer im Blick hat oder generell, was dort angebaut wird, um dann auch zu gucken, okay, müsste man da eventuell eine Anpassung vornehmen oder ist es für die Kultur die passende Anlage?
Okay. Wie beeinflusst denn so eine Anlage das Mikroklima und die Pflanzengesundheit? Du hattest jetzt schon mal eben was gesagt von Schattenwurf.
Genau. Ist ein ganz spannendes Thema. Also letztendlich ist natürlich der Schattenwurf eine der thematischen Punkte, wo man sagen kann, okay, dadurch haben wir eben ein verändertes Mikroklima, also weniger direkte Sonneneinstrahlung auf dieser Fläche, die sozusagen im Halbschatten liegt. Das bedingt dann aber auch, dass wir weniger Verdunstung haben aus dem Boden an sich. Das heißt, wir haben eine länger anhaltende Bodenfeuchte. Gerade in längeren Dürreperioden, die ja auch häufiger werden, ist das dann doch auch ein erheblicher Vorteil. Und auch der Wind, ne? Also wir verändern natürlich schon, sage ich mal, die Umweltbedingungen vor Ort. Und das sollte man auch immer mit berücksichtigen, wenn man diese Anlagen mit plant. Und das hängt auch dann oftmals sehr davon ab, ne? Was wird angebaut, wo befinden wir uns auch mit unserer Fläche. Und genau, so kommt dann ein komplettes Anlagenkonzept zustande.
Wahnsinn. Ich bin ja auch immer ganz gerne mal kritisch. Anke, du darfst mal jetzt ans Mikro. Und zwar möchte ich wissen, geht denn da irgendwie eine Gefahr von aus? Ich denke jetzt kindischerweise irgendwie an Stromschlag oder an die Wildtiere. Passiert da irgendwas, wenn diese Anlage da auf den Feldern irgendwie zugänglich ist?
Du meinst, wenn man die Anlage anfasst, dass man sofort einen Strom... Nein, kriegt man keinen Stromschlag, natürlich nicht. Das wär ja schlimm. Natürlich muss man bei Errichtung der Anlage schauen, was passiert da, wer ist da vor Ort. Ich gehe mal davon aus, dass spielende Kinder normalerweise nicht auf landwirtschaftlichem Grund sind. Das heißt, das sehe ich so nicht. Aber klar, es ist Strom im Spiel. Klar, da wird Energie erzeugt, die wir so weit schützen, dass also auch Kinder nicht rankommen und dass auch Tiere nicht einfach rankommen. Die sind, auch wenn wir Tiere, also Schafe oder wenn Rinder an der Anlage sind, sind die ganzen elektronischen Teile so geschützt, dass die Tiere sie nicht kaputt machen können. Das ist ja auch eigentlich eine Knabbermöglichkeit für Tiere.
Ja.
Dass das einfach
oder so eine Schubbermöglichkeit.
So eine Schubbermöglichkeit, genau. Dass das nicht ist, aber eben auch, dass sie nicht dadurch verletzt werden. Was wir ansonsten von Wildtieren wissen, und das ist ja, wie Jan vorhin auch gesagt hat, wir haben ja noch nicht 10 Jahre Erfahrung mit all diesen Anlagen, ist, dass also Tiere, dass vor allem Vögel zum Beispiel, ganz oft auf den Anlagen sitzen, weil es einfach super Rundumblick, man kann einfach sehen, was passiert denn da. Das heißt, es wird wirklich genutzt. Viele Wildtiere, Vögel, aber auch andere sind auch unter den Anlagen, und zwar Tiere speziell, also schutzsuchende Tiere, die also eher nicht so im Freien sein wollen. Die suchen tatsächlich auch die Anlage, das heißt, es ist nicht gefährlich, weder für Menschen noch für Tier, um das abzurunden.
Sehr gut. Gibt es noch irgendeine Kritik, die ich jetzt nicht sehe, außer Stromschlag und Kinder und Wildtiere, wo ihr das öfter mal hört vielleicht?
Wir hören eher so, wie soll ich sagen, interessante Sachen, wie bekommt man Kopfweh von Solaranlagen? Da muss ich einfach sagen, nein. und auch die Spiegelung ist wirklich nicht so, hören wir auch, dass man da immer geblendet wird. Auch die Spiegelung ist einfach nicht, also es ist keine Gefahr für Mensch und Tier, das muss man einfach sagen.
Okay, sehr gut. Wie muss denn die Bodenbeschaffenheit sein, damit so eine Agri-PV-Anlage überhaupt angebracht werden kann? Gibt es da irgendwelche Flöcke, die eingebuddelt werden, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also grundsätzlich muss man dazu sagen, wir haben ja im Prinzip 5 verschiedene Anlagentypen im Portfolio, und die haben alle auch eine unterschiedliche Installation Art, sage ich jetzt mal, oder eine Befestigung im Boden. Ganz grundsätzlich ist aber auch festgelegt, dass alle unsere Anlagen rückstandslos rückbaubar sein müssen. Mhm. Und wir sind auch bei der Installation, achten wir speziell darauf, weil wir eben auf Ackerboden uns bewegen, dass wir eben keine Bodenverdichtung haben. Ne? Also meistens mit den Maschinen, dass man dort keine Schäden anrichtet. Wir verwenden keine Betonfundamente. Das heißt, entweder wird gerammt oder wir haben tatsächlich auch noch eine patentierte Spinnankertechnologie.
Haha, das ist aber ein deutsches Wort. Was ist denn das?
Ja, genau. Also letztendlich kann man sich das so vorstellen wie eine Bodenplatte mit verschiedenen Gewinden drin, wo dann Gewindestangen in den Boden gedreht werden. Und das ist ein bisschen so dem Wurzelsystem eines Baumes nachempfunden. Mhm. Und dadurch erhalten wir halt gerade bei den größeren Anlagen eine hohe Standfestigkeit und Zugfestigkeit auch, weil man kann sich das dann vorstellen, umso höher diese Anlagen auch sind und umso größer auch die Spannweite wird, desto eher haben wir da einen Angriffspunkt für Wind und diese Last muss man natürlich dann auch irgendwie abtragen. Und wenn man das alles so befestigen will,
dass wie hoch geht das denn?
Insgesamt, also die größte Anlage, die wir jetzt anbieten, hat eine Durchfahrtshöhe von 6 Meter.
Oi.
Und ist dann dementsprechend nochmal ein bisschen höher in der Gesamthöhe. Da sind wir dann bei 7,50 Meter. Und
was ist so die Doppelnutzung dann davon, dass das so ein 6 Meter ist?
Naja, man könnte dann sagen, wir haben natürlich trotzdem die Möglichkeit, auch die großen Landmaschinen ohne Probleme dort einzusetzen. Mm. Und auf der anderen Seite haben wir eben eine Kategorie 1 Anlage, also eine Anlage, die die Flächen überdacht. Das heißt, wir haben doch einen relativ regelmäßigen Schattenwurf, der aber es gleichzeitig auch ermöglicht, noch das Regenwasser, was zum Beispiel auf diesen Modulflächen auftrifft, zu sammeln und dann auch dezentral von der Fläche abzuleiten, dort zu speichern und dann nach Bedarf auch wieder auszubringen.
Ah, Wahnsinn. Okay, das ist ja nochmal ein ganz neuer Aspekt.
Genau, also
Wasserspeicherung.
Da spielt vieles mit rein. Es ist immer, wir gucken, wie wir mit den Anlagen möglichst viele Synergieeffekte vor Ort für die Landwirtschaft mit etablieren können. Und Wassermanagement ist natürlich ein Teil davon. Und das heißt, es ist nicht nur, dass wir durch eine Verschattung oder ähnliches da Einfluss nehmen, sondern eben auch bei den Anlagen, die überdachen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, da das Regenwasser dann auch zu sammeln.
Landwirte und Landwirtinnen sind ja auch Unternehmer und Unternehmerinnen.
Ja.
Deswegen möchte ich natürlich auch auf die wirtschaftliche Rentabilität schauen. Wie sieht denn das aus? Wie viel muss man investieren?
Also bei uns ist das tatsächlich so, man muss gar nichts investieren.
Ja.
Wir haben ein anderes Geschäftsmodell da so ein bisschen. Das heißt, wir sind nicht wirklich im Anlagenverkauf direkt tätig, sondern wir bieten entweder, je nachdem, wie viel Strom wir auf der Fläche generieren können, eine attraktive Pacht, was dann sozusagen ein Zusatzeinkommen für unseren Kunden ist.
Mhm.
Das heißt, der Landwirt bekommt die Anlage und natürlich auch das Schutzsystem, was wir da etablieren, eigentlich umsonst und wird für uns dann noch dafür auch bezahlt, also vergütet.
Also wer pachtet dann was? Ihr pachtet das oder der Landwirt pachtet das?
Der Landwirt, dem gehört die Fläche oder dementsprechend wäre das unser Kunde. Und wir würden dann im Prinzip den Luftraum, den wir dann mit der Anlage nutzen, den pachten wir.
Mhm.
Und das ist sozusagen dann die Doppelnutzung und auch eine Diversifizierung des Einkommens für den Landwirt.
Mhm.
Also einfach eine zweite Einnahmequelle. Und ja, oftmals ist es so, auch in der Landwirtschaft üblich, man möchte das, was auf der eigenen Fläche steht, auch irgendwie mit besitzen. Und deswegen gibt es auch da dann noch die zweite Möglichkeit bei uns, mit in die Anlagen zu investieren. Das heißt, auch über ein Beteiligungsmodell dann auch mit einem Invest in die Anlagen sich zu beteiligen.
Ja, ich merke schon, das ist höchst komplex und bestimmt individuell. Falls man da Interesse hat, kann man ja auf eurer Webseite nochmal schauen, aber ich werde am Ende nochmal fragen, wie man denn zu so einer PV-Anlage dann kommt.
Ja.
Nun möchte ich erstmal wissen, wie ist es denn mit der gesellschaftlichen Akzeptanz zu diesen Agri-PV-Anlagen im Vergleich zu vielleicht diesen Freiflächenanlagen, die man auch kennt, wenn man im Zug sitzt. Die sind ja so an den Bahngleisen zu sehen.
Ja, absolut. Also ich glaube, wir alle haben schon mitbekommen, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung gegenüber jeglichen Bauten zu erneuerbaren Energien wirklich schwindet, sage ich mal. Also viele Windkraftanlagen werden gar nicht mehr gebaut werden nicht mehr genehmigt. Wir hören von ganz vielen Kommunen, dass das auch schon bei Freiflächensolaranlagen der Fall ist.
Mhm.
Und da hat in der Tat die Agri-PV noch einen enormen Vorteil, weil die gesellschaftliche Akzeptanz ist hier viel höher. erneuerbare Energien insgesamt ist die Akzeptanz hoch. Nur ja, wir haben, was Jan natürlich gerade gesagt hat, wir haben die Doppelnutzung, also die doppelte Ernte, was ein Zusatzargument ist, wieso Kommunen und die Bevölkerung eher diesen Projekten zustimmen als einer nur Freifläche. Mhm. Denn wir haben ja gleichzeitig eine landwirtschaftliche Nutzung und
das wird ist ja auch immer das Hauptziel bleiben, ne? Nahrungsmittel zu produzieren als genau. Landwirt, und das wäre jetzt noch so ein Add-on.
Genau, und man darf auch wirklich nicht unterschätzen, der Bevölkerung und den Kommunen ist wichtig, dass die lokale Landwirtschaft weiter bestehen bleibt, dass diese Strukturen bestehen bleiben. Die Bevölkerung möchte auch regionale Lebensmittel weiterhaben. Und diese Argumente dann, wenn man die einfach auch erklärt, und das ist schon etwas, was man so ein bisschen erklären muss, weil, und das machen wir ja heute auch, AKPV ja. ist nicht selbsterklärend, man muss in der Tat nochmal sagen, was ist denn die doppelte Ernte und wieso hilft es euch? Wenn das aber erklärt wird, wenn der Nutzen erkannt wird, entsteht wirklich auch in einer Kommune, in einer Region sowas wie ein Identifikationspotenzial, weil ich habe dann lokale Lebensmittel generiert, ich habe meinem lokalen Landwirt, Landwirtin geholfen und natürlich auch noch lokal Energie erzeugt. Das ist schon was, wo viele Leute auch stolz drauf sind. Und deshalb ist die Akzeptanz sehr viel höher als bei jeglicher anderen erneuerbaren Energie.
Mhm. Sehr gut. Okay, jetzt möchte ich mal wissen, wie wird denn sowas installiert? Was sind da so die Prozesse? Wo kann ich mich dafür bei euch melden?
Also ganz generell erstmal mit uns in Kontakt treten und meistens ist es dann so, dass wir erstmal ein bisschen Informationen abfragen über was passiert dort aktuell, welche Art der landwirtschaftlichen Nutzung liegt dort vor, was ich eben auch schon angesprochen hatte, ne? Welche Maschinen werden eingesetzt, welche Fruchtfolge wird gefahren, und anhand dieser Informationen schauen wir dann, welcher Anlagentyp dort passend ist, auf welcher Grad der Verschattung für die Kulturen passt. Und dementsprechend wird dann sozusagen ein Projekt zusammen mit auch dem Landwirten vor Ort entwickelt, um das eben so abzustimmen, dass es auch dann über 30 Jahre gemeinschaftlich dort betrieben werden kann. Ja. Also das ist ganz wichtig, dass man da frühzeitig in der Planung einfach genau drauf guckt, wie soll im Endeffekt dann auch hier die Nutzung über die nächsten 30 Jahre laufen. Es kann immer Änderungen geben, aber deswegen sagen wir auch, wir begleiten diese Projekte über die 30 Jahre hinweg. Deswegen nicht der Anlagenverkauf, sondern wir sagen eben, wir sind auch beratend tätig über die Laufzeit der Anlage. Das heißt, auch wenn mal irgendwelche Änderungen anstehen oder geplante oder geänderte Fruchtfolge, dann sind wir auch da sozusagen mit dabei und versuchen dann auch beratend dort tätig zu werden. Genau.
Und dabei Step 1 wäre aber, dass man als Landwirt jetzt noch nicht selber wissen muss, auf dieser Fläche würde es für mich passen, sondern man hat grundsätzlich irgendwie Interesse und dann wird gemeinsam ein Konzept erarbeitet. Der Landwirt muss noch nicht mit so einem Art Konzept ankommen, oder?
Genau, richtig. Also letztendlich wird das dann gemeinschaftlich entwickelt. Also das heißt, am Anfang ist erstmal, solange das Interesse da ist, kann man sich immer bei uns melden und wir schauen dann, okay, von den Flächen, die zur Verfügung stehen, was wäre vorteilhaft aus unserer Sicht für die PV, aber natürlich genauso, wie macht das landwirtschaftliche Konzept als allgemeines dort Sinn? Und da muss man auch ganz klar einfach immer drauf gucken, es gibt die sogenannte DIN-Spec 91434.
Du bist ein Experte. Ja, jetzt hast du das nochmal hervorgehoben.
Auch interessant, sage ich mal, für die Landwirte, weil dort einfach sehr klar definiert ist, was ist AgriPV, wie soll es aussehen und wie kann man auch nachvollziehen, wie der landwirtschaftliche Hauptnutzen auf dieser Fläche aussieht. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man halt da eben genau drauf achtet und guckt, sagen wir mal, es sind im Moment auch sehr, sehr viele Unternehmen aus der klassischen Energiebranche auf dem Markt jetzt tätig. Da fehlt natürlich eine landwirtschaftliche Expertise. Ne? Mhm. Und wenn man jetzt aber Angebote bekommt, wo auf einer landwirtschaftlichen Fläche und einer angeblichen Agri-PV-Anlage genauso viel Strom erzeugt werden soll wie bei einer Freifläche, dann kann man sich natürlich schon fragen, ja, aber welch, also wie kann das sein? Wie soll da noch das Licht für Pflanzen oder auch landwirtschaftliche Maschinen auf dieser Fläche gegeben sein? Das wäre so ein Warnsignal. Genauso ist es dann aber auch, wenn da Pachten versprochen werden, die eben genauso hoch sind wie bei einer Freifläche zum Beispiel. Das ist einfach so, durch diese Doppelnutzung und vor allem den Vorrang der Landwirtschaft als Hauptnutzen auf dieser Fläche, hat man natürlich weniger Stromertrag auf dieser Fläche. Und das muss man einfach berücksichtigen. Und deswegen raten wir immer dazu, dass man sich diese DIN-Spec genau anguckt. Dort ist sehr genau beschrieben, wie man da vorgehen kann, wie ein landwirtschaftliches Nutzungskonzept aussehen kann. Und dort sind auch die maximalen Flächenverluste und Auflagen für Agri-PV ganz genau definiert.
Ja, ihr habt es auf eurer Webseite ganz fett stehen, doppelte Ernte. Ich würde es gerne nochmal definieren oder beziehungsweise hier jetzt von euch hören. Was ist denn so das bestmöglichste Konzept, also aus euren Erfahrungswerten? Welche Kombination ist die beste?
Das ist natürlich jetzt eine sehr gute Frage. So, ich glaube, ganz allgemein kann man das so gar nicht sagen. Es kommt immer, wie schon vorher angesprochen, auf das Gesamtkonzept an. Ne? Also es gibt natürlich auf verhältnismäßig kleinen Flächen im Sonderkulturbereich besonders viele Synergieeffekte zwischen Agri-PV und eben der landwirtschaftlichen Nutzung, gerade weil dort ja auch schon Hagelschutzsysteme, Bewässerungssysteme, hohe Investitionskosten generell sind dort schon gang und gäbe. Und man hat aber eben mit der Agri-PV die Möglichkeit, auch diese Systeme zu ersetzen oder auch zu ergänzen. Also wir können auch Hagelschutznetze, Folien und Ähnliches mit in den Anlagen auch integrieren. Wassermanagement können wir auch mit integrieren. Und dadurch hat man natürlich dann auch gewisse Einsparpotenziale und natürlich einen höheren Schutz für seine Kulturen. Deswegen ist besonders im Sonderkulturbereich natürlich, sage ich mal, diese Synergieeffekte sind dort besonders groß.
Ja.
Nichtsdestotrotz, gerade auch in den größeren Landwirtschaftlichen.
Sonderkultur, denkst du da an Obst?
Genau, also hauptsächlich sind das dann Äpfel, Birnen, aber auch Beeren oder ähnliches, die halt auch in einer ganz anderen Anbauform dann auch angebaut werden. Deswegen haben wir auch da spezifische Anlagen für. Ja, nichtsdestotrotz ist es auch im Ackerbau oder auch auf Grünlandflächen durchaus, ja, kann man sehr gute Konzepte ausarbeiten, dass das gut zusammenpasst und funktioniert. Und da bewegen wir uns dann aber oftmals auch schon auf größeren Flächen.
Jawohl, okay. Dann möchte ich jetzt noch zum Ende hin einmal einen Blick in die Zukunft wagen mit dir, Anke. Was würdest du denn sagen, welche Entwicklungen bzw. Trends gibt es? Ich finde, Agri-PV ist schon der Trend und die Zukunft, aber vielleicht kannst du es nochmal spezieller ausdrücken.
Das hast du schön gesagt. Ja, Agri-PV ist schon die Zukunft, absolut. Ich kann von einem Projekt, was wir tatsächlich entwickelt haben, berichten und da sehen wir die Zukunft drin. Wir haben mit einer Firma, die heißt Fiber, zusammen eine Unterkonstruktion für die Agri-PV entwickelt, die aus nachwachsenden Rohstoffen besteht. Das heißt, wir haben den Stahl ersetzt durch nachwachsende Rohstoffe. Das können Carbonfasern sein oder auch Flachs oder auch Holzfasern. Und die Gebilde, die dann entstehen, ich nenne sie mal Gebilde, sie sehen wirklich tatsächlich eher aus wie Bäume und nicht wie Bauwerke und fügen sich ganz großartig in die Landschaft ein, ne? Genau. Also das ist natürlich, die sehen ganz hervorragend aus. Es ist viel nachhaltiger, weil wir nicht den Stahl brauchen. Die Akzeptanz in der Bevölkerung ist auch größer, weil wie gesagt, es sieht fast aus wie ein natürliches Gebilde. Die Unterkonstruktion ist viel leichter, weil Carbon und Flachs natürlich leichter ist als Stahl. Das heißt, ich habe keine Bodenverdichtung, wenn ich sie aufrichte. Ich brauche weniger Maschinen, weniger Menschen. Also insgesamt ist das eine genau die Richtung, in die wir gehen wollen. Weil idealerweise würden wir natürlich dann unsere Agri-PV-Anlagen aus genau diesem Material bauen, nämlich zum Beispiel Flachs, wie die Kulturen, die wir darunter anbauen. Also das ist dann für uns der ideale Kreislauf und wieder zurück zur Nachhaltigkeit. Also da sehen wir noch sehr viele Möglichkeiten. Auch bei den Solarpanelen, da sind wir jetzt nicht dran, da sind andere dran, das Fraunhofer-Institut zum Beispiel, wird gerade sehr viel geforscht, dass die einfach auch dünner werden, und effektiver sowieso. Das heißt, idealerweise haben wir natürlich auch in der Zukunft in der Agri-PV möglichst wenig Eingriffe in die Landwirtschaft und möglichst hohe Nachhaltigkeitsraten. Also das wäre unser Traum und wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg schon dazu.
Ja, das macht richtig Bock, jetzt so einen Zukunftssprung irgendwie mal zu sehen, wie das in ein paar Jahren unsere
Landschaft aussieht. Ja, 26 wollen wir in Serie gehen. Also wir brauchen noch ein bisschen, aber 26, ja.
Jawohl, okay. Dann möchte ich mich schon bei euch bedanken. Vielleicht habt ihr noch eine Weisheit zum Ende. Ihr grinst schon. Was sollen die Hörer und Hörerinnen noch mitnehmen?
Wahrscheinlich wirklich sowas wie, seid mutig und wagt es. Ihr könnt eigentlich nicht verlieren, wenn ihr mit Agri-PV eure Landwirtschaft schützt, weil es auf so vielen Ebenen Vorteile bringt. Aber sprecht vorher mit uns.
Sehr gut. Dann möchte ich mich bei euch bedanken. Vielen, vielen Dank für den kleinen Einblick. Ich weiß, das Thema ist ultra komplex und man findet auf eurer Webseite noch viel, viel mehr Antworten. Und vielleicht sehen wir uns ja auch noch mal ein zweites Mal, aber das erstmal. Vielen,
danke.
Vielen Dank.
Wir danken.
Ja, danke schön.
Tschüss.
Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich dachte mir, zum Ende hin gebe ich nochmal zwei Fakten mit to go. Und zwar wollte ich euch erzählen, dass wir in diesem Jahr, also im Jahr 2024, schon 57% des verbrauchten Stroms aus erneuerbare Energieträger gewinnen können. Und Deutschland hat das Ziel, dass wir bis 2030 das auf 80% erhöhen. Also vielleicht könnt ihr ja nochmal auf euren Betrieb schauen und schauen, ob ihr dazu beitragen wollt, könnt und ob es passt. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Tschüss! Diese Folge widme ich wie immer Sina und allen Energielandwirten und Landwirtinnen. Tschüssi!